Das Bruderkirchlein und die Familie des Köhlers beim rauchenden Meiler. Rings von immergrünen Tannen beschattet steht das Kirchlein in einsamer Talschlucht. Vor allen Himmelsgegenden führen die Wege und Weglein hinzu, auf welchen heute als ein Marientag die Umwohner heranziehen, gleich den Wellen des Baches. Es ist das Bruderkirchlein in der Nähe des Laubhauser Hofes, ein Filial des dortigen Kirchspiels und seit alter Zeit eine Wallfahrt zu Ehren der Fürbitterin Maria, eine Zuflucht aller Leidenden und Bedrängten. Ein klarer, lieblicher Morgen feiert gewissermaßen den Festtag mit zur fröhlichen Stimmung der Menschen, die, hinter sich lassend alle niederziehenden Sorgen des Werktagslebens, heute im Gebet sich sammeln und erheben wollen. Hinten an das Gotteshäuslein angebaut ist die Wohnung des Bruders Chiriak, eines Einsiedlers und Waldbruders, wie solche damals noch häufig anzutreffen. In seiner engen Klause pflegte der Mann allerlei Hantierung zu treiben. Er gießt Christkindlein und Heiligenbildchen in Wachs, drechselt aus Holz und Bein Rosenkränze und verschmäht auch nicht, im Winter sich die Zeit mit Licht Spanschnitzen zu vertreiben. Einige abgerichtete Vögel und ein zahmes Eichhörnchen, das sein Nest in einem alten, an der Wand angebrachten Filzhut hat, sind die alleinigen Gefährten seiner Einsamkeit. Und weil der Klausner stets ein gutes, selbstgebranntes Waldkirschwasser im Vorrat hat und nebst ein nach dem bewährten Rezept der Klosterfrauen in Friedenweiler bereitetes Grünwässerle besitzt, so sprechen die Wallfahrer nach beendetem Gottesdienst gerne bei ihm ein, um sich zu stärken auf den langen Heimweg. Aber nicht nur beim Kirchgang, auch zu anderen Zeiten kehrten die Leute beim Bruder ein, denn nebst der Herz- und Magenstärkung gab's bei ihm noch Mittel gegen Haupt-, Glieder- und anderes Weh. Er verstand sich auf die Heilkraft aller Kräuter, heiß, feucht oder trocken, im ersten, anderen und dritten Grad. Und sein Wacholderkselz und der aus jungen grünen Tannenzapfen gesottene Trank war gewiss nicht weniger wirksam, als es unsere heutigen Fichtennadeldekots und die Berliner Malz und andere Extrakte sind. Herwärts vom Kirchlein sehen wir das Haus des Kohlenbrenners Klaus, der jedoch den ganzen Sommer und Herbst über in der Nähe des Laubhauser Hofes sich aufhält, wo schon der Vater und der Großvater dem Bauer den Dienst eines Kohlenbrenners versehen haben. Bevor wir aber in unserer Historie weiter fortfahren, sehen wir uns bemüßigt, die Geschichte dieses Hauses und seiner Bewohner hier einzuschalten, weil sie notwendig zum Ganzen gehört. Mancher Leser mag zwar denken, diese Geschichte werde nicht sehr verwickelt sein. Hier, in dieser Abgeschiedenheit, wo die Natur die Verhältnisse dem Menschen so wenig bieten, von demjenigen, was wir Lebensgenüsse zu nennen gewohnt sind, hier, so möchte man glauben, werden Sorgenfreiheit und Gemütsruhe zu Hause sein. Der stille Friede der Natur werde auch dem Menschenherzen eine verwandte Stimme geben und wenig bewegt werde der Lebensgang eines solchen Waldbewohners sein. Doch wo wäre auch das Fleckchen Erde, auf dem der Mensch sagen könnte, hier bin ich frei und sicher vor dem Versucher und Friedensstörer, der einbricht wie ein Dieb in der Nacht. Und in der Tat, wenn der alte Klaus so allein auf seinem Schürhaken gestürzt beim rauchenden Meiler stand oder nach beendetem spärlichen Mahl auf der Moosbank sitzend in die verklimmende Glut seines Herdes schaute, so schien auch ihm allerlei schwere Gedanken wie Wolkenschatten durch den Kopf zu ziehen. Dachte der Alte vielleicht an jene Tage, wo er nicht so allein an den eigenen Kindern erwünschte Hilfe und Stütze gefunden. Das Haus neben dem Bruderkirchlein erbte der Klaus von seinem Vater. Mit seinem Weib und drei Kindern trieb er das Geschäft fort, und nichts schien imstande zu sein, den Lebenslauf des genügsamen Mannes zu unterbrechen. bis der Tod des Weibes auch hier jene Lücke in das Leben riss, welche so selten ganz glücklich wieder ausgefüllt werden kann. Bald nachher verheiratet sich die älteste Tochter, ein hübsches, kräftiges Mädchen, an den Filsenwirt, den wir bereits als Stabhalter der Gemeinde kennengelernt. Noch blieb dem Klaus ein Sohn und eine jüngere Tochter. Doch an dem Buben Dieter sollte der Vater wenig Freude erleben, an der Tochter herben Schmerz. Der Dieter hatte unsteten Sinn, das Küllerhandwerk behagte ihm nur schlecht, und als er zufällig einen Färbermeister auf dem Wald kennenlernte, wusste er den widerstrebenden Vater zu bewegen, dass er ihm dem Manne in die Lehre gab. Was jedoch ein Haken werden will, krümmt sich bei Zeiten. Das Bürschlein wollte nicht gut tun, und der Färbermeister sah sich genötigt, dem Lehrling zuweilen den Rücken blau zu färben, was dieser so übel nahm, dass er noch vor Ablauf der Lehrzeit in die weite Welt entlief. Seit Jahr und Tag hatte man nichts mehr von ihm gehört. Der alte Vater hauste inzwischen mit dem einzigen zu Hause gebliebenen Kinde, der jüngsten Tochter, welche ihm in allem getreulich an die Hand ging. Im Winter besorgte das Mädchen die Hausgeschäfte, und die lange Sommer- und Herbstzeit half es dem Vater bei der Küllerei. An kräftigem Wuchse glich es der älteren Schwester, aber ein Hang zum Ungewöhnlichen, vielleicht auch zum Naturell der lebhafteren Mutter, verstärkt noch durch die fast gänzliche Abgeschiedenheit von den Menschen, hatte sich früher schon bei dem Mädchen bemerkbar gemacht. Als Kind war Johanna wild und verwegen. Kein Baum war ihr zu hoch und kein Fels zu schroff, den sie, als sie noch die Ziegen hütete, nicht erkletterte und erstiegen hätte. Der Alte hatte in dieser Beziehung eine wahre Not mit ihr. Aber bei der Arbeit griff sie wacker zu, sie wusste den Holzkarren und den Schürhaken und alles, was zum Handwerk gehörte, so geschickt zu regieren, dass sie dem Vater alsbald einen zweiten Köhlerknecht ersparte. Zur Jungfrau herangewachsen, legte Johanna dies wilde Wesen ab. Von früher Jugend an war sie den Verwandten der Mutter, die in guten Verhältnissen im Städtchen Neustadt lebten, viel mehr zugetan als den Sippen väterlicherseits, die alle einfache Tagelöhner, Holzmacher und Kübler waren. Längst hätte sie auch ihre Wäldertracht mit der mehr städtischen Mode vertauscht, wenn es der Vater zugelassen. Längst auch wäre sie fortgegangen in einen Dienst nach Freiburg oder Waldkirch, wenn nicht Kindespflicht sie zu Hause festgehalten. Einige Zeit trug sie sich mit dem Gedanken, ins Kloster zu gehen. Das gefällige Mädchen war bei der Frau Abtissin in Friedenweiler sehr wohl gelitten. Mit natürlichem Geschick begabt, lernte es dort bald allerlei häusliche Handarbeiten, sowie es dem auch Johannas liebstes Geschäft war, den Altar und das Gnadenbild im Bruderkirchlein mit selbstgefertigten Blumen, Girlanden und farbigen Bändern sinnig zu verzieren. Tanzbelustigungen, Hochzeiten und Kirchwein besuchte sie nie, obwohl es ihr nicht an Tänzern gefehlt haben würde. Wenigstens gab es jemand, der seinen spärlichen Jahreslohn drangesetzt haben würde, sie dort einmal einführen zu dürfen. Dieser jemand war Kolumban, ein junger Bursche, der dem Klaus aushalf beim Geschäft. Er bewarb sich eifrig um sie, doch das Mädchen schien seine schweigende Liebe, seine Huldigungen nicht verstehen zu wollen. Eines Tages, es war im Spätherbst, kam ein fremder Handwerksbursche ins Tal, der sich angelegentlich nach dem Köhler Klaus erkundigte. Man wies ihm auf die Kohlstadt, wo er richtig den Alten beim Abendessen fand. Der Geselle grüßte höflich mit der Frage, ob er den Vater des Monsieur Dieter vor sich habe. »Ein Sohn habe ich, der Dieter heißt«, gab der Klaus zur Antwort. »Ob's aber der Musje ist, von dem ihr sagt, weiß ich nicht.« »Freilich ist er's«, entgegnete der Handwerksbursche. »Ist Monsieur Dieter doch mein bester Freund, neben dem ich ein ganzes halbes Jahr drüben in Mühlhausen in Kondition gestanden bin. Ich komme, um euch viel Gruß von ihm auszurichten und euch zu melden, dass er euch nächstens einmal besuchen wird, aber nicht als armer Schlucker, sondern patent als ein Mann, der's hat und machen kann.« Als der Alte nichts erwiderte, fuhr der Geselle redselig fort. »Freund Dieter steht nämlich auf dem Punkt, Karriere zu machen. Überall in den ersten Häusern hat er Zutritt. Und ich kenne mehr als einen reichen Fabrikherrn, der ihm seine Tochter mit Pläsier zur Frau geben würde. Ich sag euch, Dieter hat eine Konnektion und Protektion. Hätten mich Familienumstände nicht heim ins Württembergische abberufen, so wäre ich wahrscheinlich nächstens sein Kompagnon geworden. Das ist's, was ich euch im Vorbeireise habe sagen wollen. Ich sage euch, Meister Klaus, ihr seid ein glücklicher Vater.« Der Klaus schüttelte den Kopf, dann fragte er trocken mit ironischem Lächeln, »Hat euch mein Sohn vielleicht Geld für mich mitgegeben? Wenn er so gut hat, wie ihr sagt, so wird er gewiss auch etwas für seinen alten Vater übrig haben.« »Lieber Mann«, entgegnete der Geselle, »in dem Punkt müsst ihr euren Sohn vor der Hand exkusieren. Nehmt nicht ungütig, Monsieur Dieter, braucht im Moment seine Spähen selbst, um anstandgemäß leben und nobel auftreten zu können. Hat er aber einmal drüben eine reiche Partie gemacht, so zweifle ich nicht, dass er, so wie ich ihn kenne, seinen alten Vater und seinen Geschwistrick nicht vergessen wird. Darauf könnt ihr euch verlassen und das Weitere ruhig abwarten.« »Ist euch vielleicht ein Gläsle Brenz oder ein Schluck Wein gefällig?«, fragte der Klaus, der indessen den alten Fechtbruder vom Kopf bis zum Fuß betrachtet hatte. »Wenn ihr Durst habt, so kommt mit mir rüber in den Felsen. Den Zehrpfennig und Botenlohn will ich euch nachschicken, wenn ich mal im Besitz von der Unterstützung bin, die ihr mir vom Dieter da in Aussicht stellt.« Der gute Freund schlug nicht ab, und der Alte übergab die Aufsicht über das Geschäft dem Knecht und ging mit jedem hinüber ins Wirtshaus, wo der alte Stromer dann noch ein langes und breites von dem bevorstehenden Glück des Dieters zu erzählen wusste. Ein Jahr und mehr war seitdem verstrichen, und Dieter hatte weder geschrieben noch Geld geschickt. Das Geschäft des Köhlers ging seinen regelmäßigen Gang. Ist dieses Geschäft auch ein einfaches und einsames, so hat es nichtsdestoweniger auch sein Schönes, allerdings auch seine Mühen und Beschwerden. Wenn auch entfernt von Menschen, so fehlt es dem Köhler doch nicht am Besuch. Ist nicht der Forstknecht, der im Vorbeigehen in der Hütte einspricht und am Herd sein Pfeiflein anzündet, so ist der Harzer, der in der Umgebung sein Geschäft betreibt. Oder es kommen Holzmacher oder Kinder, welche Erd- oder Steinbeeren suchen. Und wie diese Menschengeschöpfe, so verschmähen es auch die Tiere des Waldes nicht, dem fleißigen Mann untertags eine Visite abzustatten, weil sie wissen, dass hier weder Tod noch Verderben auf sie lauert. Reinecke, der Schlaue, hat ganz in der Nähe seine sichere Felsenburg und treibt an schönen Tagen mit den Jungen auf dem sonnigen Plätzlein dort seine Kurzweil, während das Eichhörnchen auf dem Baum Turnübungen abhält und der Grünspecht fleißig am Stamme hämmert. Ja, selbst das schüchterne Reh wagt sich heran, und es betrachtet mit großen, sanften Augen das Tun und Treiben seines rußigen, aber friedlich gesinnten Freundes. Und nur wenn die Geisel des Holzfuhrmanns ertönt oder das Bellen der Jagdhunde im Revier, so schmälert es und ergreift es die Flucht. Vertrauter ist der Rabe, der, wie die Kinder meinen, früher selbst ein Kohlebrenner gewesen ist. Dreist, als hätte er die Aufsicht, spaziert er auf dem Platz umher und scheut es nicht, dem Köhler auch einmal sein abgelegtes Wams zu visitieren. Ob nicht ein Stücklein geräuchertes Fleisch oder ein Brocken Schwarzbrot im Sack desselben steckte. Und ist es stille, liegt die Sonne brütend heiß auf den breiten Zweigen der Weißtanne, so marschiert wohl auch einmal die Gattin des Auerhahns mit ihren Küklein vorbei, um ihnen die Ameisenhaufen und Tannenzapfen im trockenen Moos zu zeigen. Die Nacht sinkt herab, das Geräusch des Tages ist verstummt, kein Vogel lässt sich mehr hören, höchstens, dass noch der Flügelschlag eines Rabens oder einer Wildtaube in den Ästen einer hohen Tanne rauscht, weil ein Baummarder oder ein Wildkutter die kaum begonnene Ruhe gestört. Aber unser Köhler ist stets noch wach und auf den Beinen. Denn wehe der retterische Nachtwind die innere Glut des Haufens zur hellen Flamme anfacht oder Mangel an Zuglöchern den Brand ersticken würde. Darum macht er von Stund zu Stund seinen Rundgang. Er schaut zum Sternenhimmel auf, um nach der Zeit zu sehen. Der abnehmende Mond oder eben hinter dem hohen Bergkuppe dort untergeht. Der Stand gewisser Sternbilder, die er, wenn auch nicht dem Namen nach, sehr wohl kennt, sagen ihm, Mitternacht sei kaum vorüber. Noch ist alles Stille, nur der Waldbach tost, ruhelos durch die Nacht hinströmend. Kommt unser Freund zum zweiten, kommt er zum dritten Mal, so sind die Brillanten am Himmelsdom bereits verblasst. Im Osten zuckt es hell und heller, und kommt er noch einmal, so schaut der junge Tag schon über die erwachende Erde, die den dunklen Schleier abgelegt hat und langsam ihr luftig kühles, aus Silberduft und Nebeltau gewirktes Morgengewand anzieht. Soweit wäre alles recht hübsch und einladend, aber es kommen auch Tage, die selbst einem Köhler nicht gefallen wollen. Wenn Nebel wochenlang trübsinnig über den Berg und Wald hereinhängen oder einförmige Regentage die Gegend grau verschleiern, wenn es dann im ganzen Revier vor Nässe und Feuchtigkeit dampft und dunstet wie in einer Waschküche, wenn Sturm und Wetter die Glut auf dem kleinen Herde auszulöschen drohen und niemand den Köhler mehr besuchen mag, als höchstens vielleicht ein Wilderer, der seine im Walde verborgenes Gewehr ins Trockene bringen will. Oder ein verirrter Wanderer, der vor Einbruch der schauerlichen Nacht noch ein schützendes Obdach sucht. Da könnte er selbst einen so abgehärteten Naturmenschen vom Schlag des alten Klaus unbehaglich werden, obwohl er immer noch nicht tauschen möchte mit einem Städter und Stubenhocker.